Hi, ich bin Johnny Mater und herzlich willkommen zu Soziales Deutschland. Hey, sorry, ist eine Weile her, dass ihr mich das letzte Mal gehört habt. Hier ist euer 17-jähriger Schüler und Part-Time-Podcaster des Vertrauens. Obwohl, in meiner Abwesenheit hat sich einiges verändert. Ich bin mittlerweile 18, oh Gott, darüber reden wir nochmal wann anders. Und zur Schule gehe ich jetzt auch nicht mehr. Heißt, kein Schüler mehr, nur noch Part-Time-Podcaster. Aber auch an meinem Podcast hat sich einiges verändert. Generell ändert sich gerade so viel in meinem Leben, dass ich irgendwie gar nicht darauf klarkomme und irgendwie irgendwo mit irgendwem darüber sprechen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, Gianni, du hast einen Podcast, du möchtest eine zweite Staffel starten, also mach es doch genau dort, genau hier, zum Start der zweiten Staffel deines Podcasts. In dieser zweiten Podcast-Staffel möchte ich euch also auf eine ganz persönliche Suche mitnehmen. Viele von euch sind in meinem Alter, sind 16, 17, 18 und das weiß ich, weil ihr mir ja auch Nachrichten schreibt. Eine der Nachrichten, die ich zum Beispiel im Dezember bekommen habe, ist von Timon. Timon habe ich kennengelernt, als ich bei Rewe gearbeitet habe. Zum Staffelfinale meines Podcasts im Dezember hat er mir geschrieben, Gianni, ich muss dir mal was sagen. Als wir uns bei Rewe kennengelernt haben, habe ich echt nicht viel von dir gehalten. Erster Eindruck und so. Ich habe mich damals komplett getäuscht. Es wirkt so, als ob du zu 100% weißt, was du von deinem Leben willst. Ich bin beeindruckt von dir. Aus dir kann mal was richtig Großes werden. Bleib dran. Es wirkt so, als ob ich zu 100% wüsste, was ich in meinem Leben will. Die Wahrheit ist, ich habe zu 100% keinen Plan. Und ich habe jetzt 12 Jahre Schule hinter mir, habe mich durch diese Hausaufgaben, Gruppenreferate und Klausuren gekämpft, habe an allen möglichen AGs teilgenommen, habe einen Podcast gemacht, war in den Charts, wurde als Upcoming Celebrity bezeichnet und ich habe trotzdem keinen Plan. Und ich möchte euch mit diesem Podcast auch nicht das Gegenteil übermitteln. Ich möchte euch nicht übermitteln, dass ich perfekt bin, dass ich glücklich bin, dass ich erfolgreich bin und das alles mit prominenten Podcast-Gästen, 1000 Kontakten in alle Richtungen, krassen Fotos, tollen Filmpremieren und auch noch alles davon rund um die Uhr. Folgt mir bitte auf Instagram, jetzt auch noch auf TikTok und YouTube. Das gehört alles zu meinem Plan. Es gibt keinen Plan. Nicht einmal nach 12 Jahren Schule. Und genau genommen fühle ich mich trotz Schulabschluss und Podcast und Premieren und sonst was gerade so planlos wie noch nie. Ich weiß nicht, wie es jetzt in meinem Leben weitergehen soll nach der Schule, aber ich weiß, dass viele von euch genau das auch fühlen. In diesem Podcast habe ich mit den verschiedensten Personen darüber gesprochen, wie wir die größten Krisen unserer Gesellschaft lösen können. Aber dabei habe ich auch bemerkt, dass wir dafür erst einmal unsere eigenen Krisen lösen müssen. Und genau dafür möchte ich euch also ab heute in dieser zweiten Podcast-Staffel auf eine Suche mitnehmen. Neben der Suche nach Gerechtigkeit nun auch auf eine ganz eigene, ganz persönliche. Die Suche nach mir selbst. Was ich bin und was ich sein möchte. Und auf dieser Suche werden mich weiterhin Personen aus Kunst, Kultur und Politik begleiten. Die Suche wird eben diesmal nur viel echter, viel intimer und viel, viel persönlicher. Nichts hat mich persönlich die letzten 12 Jahre so begleitet wie Schule. Die letzten 12 Jahre dachte ich immer, dass ich in der Schule mit dem Abitur auch die Suche nach mir selbst abschließe. Jetzt, nach dem Abitur, merke ich zwar, dass ich mit der Schule abgeschlossen habe, aber die Suche nach mir selbst gerade erst beginnt. Sie beginnt heute, hier, in diesem Moment und in dieser ersten Folge Social Germany. Und damit hallo und herzlich willkommen. In dieser ersten Folge Social Germany wollen wir jetzt erstmal auf die letzten 12 Schuljahre zurückblicken. Bei meiner Abiturverleihung meinte ein Lehrer zu mir, dass wir alle gemeinsam haben, die Schule über viele Jahre hinweg besucht zu haben. Anders ist jedoch bei uns allen, was wir mit der Schule danach verbinden. Ja, also erstmal ist natürlich schön formuliert von meinem Lehrer. Und genau das habe ich euch dann neulich auf Instagram gefragt, was ihr mit der Schule verbindet. Und eure Antworten haben die Aussage meines Lehrers zum Teil als richtig erwiesen, aber auch zum Teil als falsch. Weil natürlich verbinden wir alle konkret etwas anderes mit der Schule. Aber die Gefühle, die ich aus den 120 Nachrichten von euch herauslesen konnte, waren doch eigentlich alle durchgängig dieselben. Ich meine, fast alle von euch haben mir geschildert, eure Schulzeit so an der einen oder anderen Stelle zu vermissen, aber auch mit Momenten zu verbinden, die ihr auf gar keinen Fall nochmal erleben wollt. Und auf Nachfrage habe ich dann festgestellt, dass diese Erlebnisse von euch immer in dieselbe Richtung gehen. Es bedeutet mir wirklich sehr viel, dass einige von euch es mir erlaubt haben, eure Erlebnisse in diesem Podcast mit den Zuhörenden zu teilen. Hier also einige eurer Erlebnisse in 12 Schuljahren, anonym und teils gekürzt, die mir von euch geschildert wurden. Ich musste in der Schulzeit wirklich darum kämpfen, von anderen ernst genommen zu werden. Als ich in der 4. Klasse war, bin ich donnerstags nie in die Schule gegangen, weil wir da Sport hatten und mir der Lehrer immer gesagt hat, wie fett ich bin. Ich bin eigentlich nicht so jemand, der viel Ärger macht, aber ich bin mal in der 5. Klasse beim Direktor gelandet, weil mich ein Schüler immer wieder als Drecksschlampe bezeichnet hat und ich mich halt gewehrt habe und es dann eskaliert ist. Ich habe einen mündlichen Tadel bekommen, aber seine Aktionen wurden komplett vergessen. Bei uns gab es mal einen Sexismusvorfall mit einer Lehrkraft und der Lehrer wurde einfach von anderen Lehrkräften in Schutz genommen und es ist nichts passiert. Ich habe bis zum Abitur mitbekommen, wie Jungs einfach über Vergewaltigungen gesprochen haben, als wäre es was vollkommen Normales. In der 8. Klasse hatten wir einen Sportlehrer, der mit uns mäßig gestrippt hat und es uns als Tanzen verkaufen wollte. Er hat uns auch immer plainly auf den Arsch geschaut. Ich vermisse die Schulzeit nur selten. Die Leute waren einfach so gemein zueinander. Ich werde regelmäßig nach Hause geschickt, weil meine Klassenlehrerin findet, dass ich mich zu freizügig anziehe. Ich habe ihr schon mal gesagt, dass ein Junge mich jetzt wegen ihr Schlampe nennt, aber das hat sie nicht gejuckt. Ich habe mich bis vor einem halben Jahr immer geritzt, weil die Schulpausen für mich einfach so ein Stress sind. Schule ist wirklich nur Horror. Ich wurde jetzt schon mehrmals einfach gefilmt, wie ich mich umziehe, und einmal wurde es auf Instagram gestellt. Ich habe eine Behinderung und was denkst du, was darüber in der Schule gesagt wird? Es interessiert auch niemanden, dass der Fahrstuhl seit Februar nicht funktioniert, egal wie oft ich es anspreche. Die Leute wollen immer Outings und jeder soll sich outen, aber niemand denkt darüber nach, warum manche Menschen sich gar nicht outen wollen. Bei meiner Klasse tue ich mir das bestimmt nicht an. An unserer Schule gibt es ungelogen einen Mobbing-Account auf Instagram und die Lehrer wissen nicht, was sie dagegen machen können, deswegen sagen sie immer, dass es außerhalb ihres Handlungsgebietes. Schule ist einfach Müll. Die Leute tun so, als würde man dort die wichtigsten Bekanntschaften machen, aber ganz ehrlich, ich war so erleichtert, als ich da endlich raus war vor 3 Jahren. Ich fühle mich schon eine Weile nicht in meinem Körper wohl, aber wenn ich das irgendjemandem aus der Schule sage, wird das weitererzählt und landet bei den falschen Leuten. Mir wurde in der Schule locker 10-mal an den Arsch gefasst. Ich bin Asiatin und als Corona angefangen hat, haben mich manche immer Virus genannt und ausgegrenzt, weil sie meinten, ich trage die Krankheit in mir. Alle wundern sich, warum ich in der Oberstufe noch im Closet war, aber in der Schule ist es eigentlich nicht möglich, offen schwul zu sein und wie alle anderen behandelt zu werden. In der 9. Klasse hat ein Junge aus meiner Klasse ein Bild davon gemalt, wie er mich vergewaltigt. An meiner Schule droppt ein Lehrer regelmäßig das N-Wort und verharmlost Rassismus und erklärt uns dann, das macht er für unsere Bildung. Lol. Mir hat mal ein Lehrer hinterhergepfiffen und als ich ihn verpetzen wollte, hat er angefangen, mir mit Anwälten zu drohen. Ich habe schon in so vielen Institutionen und Einrichtungen gearbeitet und Schule ist wirklich die schlimmste. Also wenn man jetzt nach Menschenfeindlichkeit und sowas geht. Meine Mitschüler fragen mich manchmal nach Nudes. Ich habe das schon mal einem Lehrer erzählt und er wollte das ansprechen, aber es ist noch nichts bisher passiert. Aus meiner Klasse wurde ein Junge wirklich förmlich rausgemobbt, weil er halt einfach ein bisschen komisch manchmal war. Die Lehrer waren auch total überfordert mit der Situation. Ich war immer der einzige Schwarze in meiner Stufe und in der Grundschule wurde ich von meiner besten Freundin als Alien genannt. Dude, weißt du, wie ich in der Schule gemobbt wurde, Johnny? Da kannst du eine ganze Podcast-Folge mit mir aufnehmen. An meiner Schule haben wir einen Jungen, der wirklich mega rassistisch ist und in der Mottowoche sich einfach schwarz angemalt hat. Ich bin seit mehreren Jahren Quereinsteiger an einer Schule und habe durch diese Zeit verstanden, dass die meisten Diskriminierungen in der Schule heranwachsen. Ich probiere mein Bestes, um dem entgegenzuwirken, aber die zur Verfügung stehenden Mittel und Zeit sind wirklich sehr begrenzt. Ich habe eine Lehrerin, die mich die ganze Zeit anders behandelt als die anderen und sie sagt sogar offen, dass ich mich nicht wie etwas Besonderes fühlen soll und so, aber ich habe das Gefühl, sie gibt mir auch extra schlechtere Noten. I don't know why, aber meinem Lehrer wurde von unserer Schulleitung erlaubt, das N-Wort zu benutzen. Mein Sportlehrer sagt immer zu den Mädchen am Anfang der Stunde, dass sie lächeln sollen. Wir sind eine Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und ich finde das jedes Mal lächerlich, wenn ich das lese. Wisst ihr, ich könnte jetzt noch weitermachen, aber wo ich das gerade alles ins Mikro vorlese, merke ich erst, wie krass das ist. Also es ist so krass, weil jede oder jeder von uns ja einzeln mal über solche Geschichten mitbekommt, ne? Aber so viele Geschichten um Mobbing und Ausgrenzung mal in der Summe zu hören, verleiht der Debatte meiner Meinung nach eine ganz andere Dimension. Häufig wird der Debatte um Mobbing und Diskriminierung an Schulen beigefügt, dass es ja ohnehin nur einen ganz kleinen Teil betreffe und kein grundsätzliches Problem wäre, sondern nur vereinzelt auftreten würde, so nach dem Motto, ja, also an unserer Schule wird es ja direkt angesprochen und behandelt und wir haben da auch mehrere Diskriminierungsbeauftragte und damit ist ja das Problem mehr oder weniger bereits gelöst. Die Zahlen sprechen aber anders. Einer PISA-Studie der OECD aus dem Jahr 2017 zufolge ist jeder sechste Schüler von Mobbing betroffen. Jeder zweite Fünftklässler ist in der Schule von Gewalt betroffen. Jeder zweite. Jeder zweite. Das ist irre. Und eine CyberLife-Studie aus dem vergangenen Jahr geht sogar noch weiter und stellt fest, dass ein Viertel der von Mobbing betroffenen SchülerInnen Suizidgedanken hat. Als ich mit dem Lehrer bei der Abiturverleihung darüber gesprochen habe, habe ich als Antwort bekommen, dass es für Lehrkräfte insofern schwierig ist, darauf zu reagieren, dass nur ein kleiner Teil dieser Vorfälle tatsächlich in der Schule passiert und das meiste davon dann sozusagen so außerhalb, also in irgendwelchen AGs oder Chatrooms oder am Wochenende, wenn Lehrer halt nicht da sind. Tatsächlich findet derselben Studie zufolge aber Mobbing unter Kindern und Jugendlichen zu 80% innerhalb der Schule statt. Das heißt, im Unterricht, auf dem Pausenhof, in Anwesenheit anderer Menschen, sowohl Schüler als auch Lehrerinnen. Die Zahlen sind aber nur das eine. Eure Geschichten aus erster Hand haben mich so sehr bewegt, dass ich einigen von ihnen noch mehr Platz in dieser Podcast-Folge geben wollte, wo ich euch versuche, ein wahrheitsgetreues Abbild dessen zu liefern, was 12 Jahre Schule gerade wirklich bedeutet. Und in diesem Sinne habe ich ein paar von euch eingeladen, um heute mal darüber zu erzählen, was wirklich so in 12 Schuljahren alles abgeht. Als erstes habe ich mit Nelly gesprochen. Nelly ist eine ehemalige Mitschülerin von mir und hat mit mir erst kürzlich den Schulabschluss erlangt. Nach 12 Schuljahren fühlt sie sich nun confident damit, über die Schule und das, was ihr dort widerfahren ist, zu sprechen.
Die Schulzeit war für mich zum größten Teil wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die ich sehr mag. Ich bin immer gerne in die Schule gegangen, aber die Schule war für mich eben auch ein Ort, wo ich mich immer wieder beweisen musste, wo ich jeden Tag mit Vorurteilen konfrontiert wurde und wo ich eben auch Opfer von Belästigung oder Übergriffigkeit wurde. Deswegen, ich habe halt in der Schule erst richtig verstanden, was es bedeutet, mit Sexismus konfrontiert zu werden. Also ich kann aus der Schulzeit mindestens 20 Beispiele nennen, wo ich belästigt wurde, wo ich mich unwohl gefühlt habe als Frau. Ich hatte ja auch erst letztes Jahr im Sommer einen Workshop organisiert in unserer Schule, eben zum Thema Sexismus. Und da hat wirklich jedes Mädchen, das waren so, würde ich sagen, 20 bis 30 Mädchen, halt 7. bis 12. Klasse. Und jedes Mädchen hatte mindestens 1 bis 2 Geschichten, wie sie sexuell belästigt worden sind. Und das war halt so erschreckend, weil es ist halt wirklich jede Frau, jedes Mädchen hat so eine Geschichte. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir es heute machen. Ich habe meine erste Belästigungserfahrung mit 12 Jahren in der Schule gemacht. Bin aus dem Unterricht rausgekommen, kurz auf Toilette zu gehen. Mir sind 2 15- bis 16-jährige Jungs entgegengekommen, haben mir hinterher gepfiffen und so von wegen sich halt eben an mich reingemacht. Ich habe mich so, so unwohl gefühlt und ich habe sie nicht konfrontiert und ich habe nichts gesagt. Was man ja, glaube ich, auch sehr gut kennt, ist, dass sehr viele solche Diskriminierungen oft als Witz verpackt werden. Ja, halt doch die Fresse, du bist doch eh nur eine Frau, oder ich wurde eine Zeit lang fast täglich als Weib oder als dummes Weib beleidigt. Das kam immer nur von Jungs und es gab wirklich eine Zeit, da einen Wochentag wollte ich gar nicht in die Schule kommen, weil ich immer wusste, die ersten beiden Stunden bin ich mit einer Gruppe von Jungs und jedes Mal, wenn ich reinkomme, dann hieß es, halt die Schnauze, du dumme Frau. Also es waren wirklich teilweise sogar täglich solche Kommentare, die halt eben immer als Witz verpackt worden sind, aber ich mir halt auch denke, okay, wenn jeden Tag so ein Witz kommt, da scheint ja irgendwas hinterzustecken, sowas kommt ja nicht einfach von nix. Und sowas hat mir ein Mädchen nie gesagt.
Einer aktuellen Studie der Organisation Girl Guiding zufolge fühlt sich jedes 5. Mädchen in England an der Schule nicht mehr sicher. Aber auch in Deutschland gaben bei einer großen Speak-Studie aus dem Jahr 2017 über die Hälfte aller SchülerInnen an, Opfer sogenannter nicht körperlicher sexualisierter Gewalt geworden zu sein. Der Speak-Studie zufolge gaben nur 13% von 7500 befragten Schulen an, über Schutzkonzepte für solche Vorfälle, wie Nelly sie mir schildert, zu verfügen. Nelly erklärte mir auch, dass sie noch nicht wusste, wie sie sich selbst vor solchen Gewaltformen schützen sollte, als sie noch jünger war. Und obwohl sie mittlerweile gelernt hat, sich besser vor sexistischen Erfahrungen zu schützen, begleiteten sie diese bis zum Ende ihrer Schulzeit.
Ich hatte tatsächlich erst letztens nochmal eine wirklich schlimme sexistische Erfahrung erlebt. Also da war ich schon quasi raus aus der Schule und ich bin nochmal in die Schule gefahren und war eben auf dem Schulhof, habe da einen Jungen gesehen. Und als er mich gesehen hat und wir kurz gesprochen hatten, hat er plötzlich gesagt, zieh dir mal ein richtiges T-Shirt an oder denkst, dein Vater ist so stolz auf dich. Und ich stand eben, ich hatte ein etwas bauchfreies T-Shirt an. Ich glaube, das ist einfach ein perfektes Beispiel gewesen, die Situation für typisches Slut-Shaming. Wir haben eine Auseinandersetzung, ich probiere mit ihm auf Augenhöhe zu diskutieren und er haut dieses Argument raus, das er natürlich nur gegen eine Frau bringen kann. Und damit ist er quasi, stellt er sich in der Diskussion über mich und ich habe quasi kaum noch eine Möglichkeit, mich zu wehren. Weil in dem Moment stellt sich der Typ so über mich drüber, indem er so auf mich herabschaut und dann auch sagt, ist dein Vater stolz auf dich, wie natürlich den Mann reinbringt. Er hat ja nicht gefragt, ist deine Mutter stolz auf dich, er hat gefragt, ist dein Vater stolz auf dich, dass ich nur noch mich probieren kann zu wehren und irgendwie mich zu rechtfertigen. Ich glaube, ein anderes sehr gutes Beispiel für typisches Slut-Shaming ist auch gewesen, das war in der Mottowoche. Da war Motto Gestalten der Nacht. Also da konnte man sich quasi einfach anziehen, wie man sich nachts anzieht. Ich hatte mir so einen Top angezogen mit einem sehr kurzen Rock. So. An dem Tag war ein Belästigungsvorfall von der Lehrkraft auf eine Schülerin. Ich bin eben ins Büro von diesem Lehrer gegangen, wollte halt eben mit ihm reden, ihn konfrontieren, ihm halt sagen, dass es nicht geht. Er war aber im Büro gerade nicht anwesend, sondern zwei seiner Kolleginnen. Ich wurde quasi gar nicht in dem Moment ernst genommen. Mir wurde gesagt, wie du aussiehst, wird dir gar keiner mit dir reden. Zieh dir erstmal was an. Es wurde auch gesagt, wo soll er dir denn bitte hingucken? Ins Gesicht ganz sicher nicht. Von zwei weiblichen Lehrerinnen waren diese Kommentare. Ich war schockiert. Ich war enttäuscht, dass es zwei Frauen waren. Es wurde auch gesagt, nur weil er ein Mann ist und so. Also es war eine sehr, sehr schlimme Situation. Es war eine totale Verharmlosung des Vorfalls. Es war so, so heftig. Und ich habe halt wirklich gemerkt, okay, ich werde gerade aufgrund der Art und Weise, wie ich mich anziehe, es war ein Kostüm. Es war Mottowoche, es war die letzte Schulwoche. Ich dachte, wir sind da alle, haben Spaß, erklären uns. Und mir wurde die Wichtigkeit des Vorfalls abgestritten und mir wurde die Wichtigkeit meiner Meinung abgestritten. Mir wurde gesagt, so wie du aussiehst, wird dir der Lehrer nicht mit dir reden. Es ist doch egal, wie eine Person sich kleidet, wie eine Person aussieht, wie eine Person sich präsentiert. Die Meinung der Person sollte doch genauso anerkannt werden wie von jeder anderen Person, besonders wenn es um Diskriminierung geht. Also ich denke, dass wenn eine Schülerin da wütend und zitternd ankommt und sich an einen wendet und Hilfe braucht und sagt, hier war gerade ein Diskriminierungsvorfall und das ist wirklich nicht lustig und bitte lass uns was machen, dass dann die erste Reaktion Hilfe sein sollte. Ich finde, das ist doch menschlich, so einer Person Hilfe anzubieten. Und vor allen Dingen wurde auch noch die Tat damit quasi in Schutz genommen, dass gesagt wurde, ja, er ist momentan ein bisschen gestresst. Das ist jetzt kein guter Moment, ihn darauf anzusprechen. Wo ich mir denke, okay, aber wann ist denn ein guter Moment? Man kann auch nicht nur bei einer Person, ich bin auch gestresst oft. Man kann sich deswegen auch nicht der Diskriminierung, also der Verantwortung für die Diskriminierung entziehen. Und ich meine, das zeigt ja auch, an was für einer Schule wir sind. Wir haben ja auch ganz sicher Lehrkräfte, die sich gut gegen Diskriminierung einsetzen, wie zum Beispiel Diskriminierungsbeauftragte. Wenn ich mit der rede, bin ich mal so, ach, das ist so toll, man wird hier so unterstützt. Aber wenn man dann mal aus dieser Bubble rauskommt, von diesem Safe Space, dann sieht man, okay, aber ein großer Teil, auch an unserer Schule, macht schlimme Aussagen. Und bei einem großen Teil von Lehrkräften habe ich mich auch schon unwohl gefühlt. Das waren nicht nur männliche, also es waren auch, wie in dem Beispiel eben, die zwei weiblichen Personen, die diese Kommentare gemacht haben, wo dann übrigens auch in dem Gespräch über andere Mädchen hergezogen wurde und es gesagt wurde, wie die teilweise im Sportunterricht rumlaufen, bauchfrei und mit kurzen Hosen. Also mir ist wirklich die Kinnlade runtergefallen. Ich konnte es nicht glauben, weil besonders in der Schule ist man doch eigentlich am Ort, wo man sich sicher fühlen sollte, wo man nicht diskriminiert werden sollte. Und besonders die Lehrkräfte sind doch eigentlich dafür da, einen zu helfen und einen zu unterstützen, solchen Situationen. Und sie sollten nicht die Person sein, vor der man sich schützen müsste.
An Berliner Schulen wurden für das Jahr 2020 272 Diskriminierungsfälle gemeldet. Über die Hälfte dieser Diskriminierungen wurden von Lehrkräften getätigt. Eine Studie der Berliner Anlaufstelle für Diskriminierungsschutz aus dem Jahr 2021 zeigte dabei, dass bei Lehrkräften des Landes vor allem zwei Diskriminierungsformen auffielen. Die Religionsfeindlichkeit, wobei 62% der Jugendlichen negative Äußerungen von Lehrkräften vor allem gegenüber dem Islam bestätigten, und Rassismus. Der Juniorprofessor Karim Feredoni der Ruhr-Universität Bochum benennt an deutschen Schulen ein klares Rassismusproblem. Über dieses habe ich auch mit der Schülerin Masira gesprochen.
Also ich finde, es generell eine interessante Erfahrung ist, als schwarze Person in einer vorwiegend weißen Schule zu sein. Zum Beispiel haben wir letztlich die Klassenlehrerin gewechselt und sie kam halt aus einer Schule, die halt eher sehr christlich ist und viel weiß als unsere Schule jetzt generell auch. Mir ist halt aufgefallen von Anfang an, dass sie mich ziemlich ignoriert hat am Anfang. Das heißt, ich habe sie begrüßt und sie ist gar nicht erst auf mich eingegangen und ich habe ihr zugewunken und sie hat sich einfach umgedreht und hat mich komplett ignoriert für 2 Wochen lang. Und dann war ich so, was geht hier vor sich? Meine Freunde haben mich auch darauf angesprochen und waren, okay, hast du sie irgendwie beleidigt? Und irgendwann war ich im Unterricht und dann kam eine Schülerin aus meinem Kurs kam zu mir und hat halt nach meiner Herkunft gefragt. Dann habe ich ihr gesagt, ja, meine Mutter ist halb Spanierin, halb Deutsche, mein Vater kommt aus Senegal. Und dann, als sie gehört, dass meine Mutter halb Deutsche ist sozusagen, hat sich umgedreht und war so, was? Du bist Deutsche? Und dann auf einmal hat sie sich so komplett anders gegenüber verhalten. Das fand ich ziemlich krass, weil da ist mir so erstmal aufgefallen, okay, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich mit dieser Lehrerin kommunizieren soll. Ich meine, man hat es ja direkt gemerkt, als sie mich als eher so Afrikaner wahrgenommen hat. hat sie mich komplett ignoriert. Und dann erst, als sie bemerkt, dass meine Mutter weiß ist, dass ich keinen einen deutschen Pass oder so habe, hat sie mich erst wie ein Schüler aus ihrer Klasse behandelt.
Eine Studie des Lehrstuhls Pädagogische Psychologie aus der Universität Mannheim aus dem Jahr 2018 stellte fest, dass türkischstämmige SchülerInnen im Fach Deutsch trotz gleicher Leistung schlechter bewertet wurden als SchülerInnen mit inländischen Wurzeln. Massera erzählte mir, dass sich Rassismus in solchen Fällen oft aber auch nicht nachweisen lässt, da er mit anderen Vorwänden oder Ausreden versucht wird, unterschwellig auszublenden.
Ich halte Rassismus für sehr subtil, das heißt, man muss nicht direkt das N-Wort droppen, um rassistisch zu sein, sondern es gibt einfach viel mehr Formen von Rassismus, die man erfahren kann und die man von sich geben kann. Ich finde, das Schlimmste an Rassismus ist, wenn deine eigenen Freunde dann auch nichts machen, beziehungsweise wenn einfach Leute das bemerken und sie das komplett ignorieren. Ich kann mich noch erinnern, ich bin vor der Schule in die Bäckerei gegangen und dann hat einer aus unserem Jahrgang einfach so richtig das N-Wort gerufen, aber niemand hat irgendwas gesagt. Es gibt ja Leute in unserer Stufe, die sich eher als ziemlich woke betiteln würden, beziehungsweise, dass sie immer sagen, ja, es ist wichtig, dann auch was zu tun und aktiv gegen Rassismus zu kämpfen, aber dann, wenn es wirklich passiert, sind sie einfach leise. Man hat einfach das Gefühl, dass man nicht unterstützt wird. Also es ist halt ziemlich anstrengend, ständig dann irgendwas zu sagen, vor allem, wenn man die Einzige ist, die dann dagegen die ganze Zeit kämpfen muss. Und irgendwann hat man dann auch keine Lust mehr. Also Rassismus ist ja vor allem auch kein Problem von Schwarzen, sondern, also in unserer Gesellschaft jetzt gerade, ist es kein Problem von Schwarzen, sondern von Weißen, die das dann aktiv immer wieder implizieren oder, mir wurde auch schon mal von einer Freundin gesagt, du bist diejenige, die ständig ethnische Gruppen anspricht, du bist diejenige, die die ganze Zeit irgendeinen Unterschied zwischen uns klar machen muss, aber eigentlich ist es halt so, dass Weiße das die ganze Zeit unterschwellig machen und ich dann bin, das ist rassistisch oder okay, das war gerade gar nicht angebracht. Und das von dann der eigenen Freundin zu hören, dass ich eigentlich diejenige bin, die dann die ganze Zeit irgendwas sagt, ist halt komplettes Gaslighting. Eine andere Rassismussituation war zum Beispiel, dass ein Mädchen aus einer Stufe unter uns wurde komplett zum Weinen gebracht, weil die ganze Klasse das N-Wort gesagt hat. Deshalb bin ich zur Klassenlehrerin gegangen und die hat mir einfach mitten ins Gesicht gesagt, Sarah, das geht dich nichts an, halt dich da raus. Was ich auch ziemlich extrem fand, weil das geht uns eigentlich alle was an, wenn eine Schülerin gemobbt wird, mit dem N-Wort beschimpft wird, nur weil sie schwarz ist und niemand da irgendwas macht und die Lehrerin auch einfach die Situation einfach unter den Tisch kehren möchte. Ich finde es generell auch erschreckend, dass die meisten Lehrer in unserer Schule das N-Wort sagen, einfach nur aus der Begründung, dass sie es aus Bildungszwecken sagen dürfen. Und dann auch zum Beispiel in unserem Kurs wollte jemand einen Text vorlesen, wo halt das N-Wort gesagt wurde und er das extra übersprungen und die Lehrerin hat ihn gestoppt und gesagt, nein, lies es vor, los, mach es. Ich finde es auch ziemlich schwierig, dann irgendwas dagegen zu sagen. Also zum einen haben sie wieder eine höhere Position, aber auch gehen die Lehrer gar nicht wirklich auf diese Situation ein. Das heißt, man kann gar nicht wirklich mit ihnen sprechen, da sie dann sehr defensiv werden. Vor allem ist der Grund Bildungszwecke auch komplett dumm, weil jeder weiß, was das N-Wort bedeutet, beziehungsweise jeder benutzt es in unserer Schule. Das heißt, man muss sie gar nicht aufklären, was bedeutet, wenn sie schon wissen, sondern eher aufklären, warum sie es nicht sagen sollten. Und wenn die Lehrer dann auch noch in der Autoritätsposition das immer wieder sagen können, wird dann auch ein Bild für die Schüler klargestellt, dass es okay, die Lehrer sagen das, das heißt, wir dürfen es auch irgendwie sagen und dann
wird eine Diskriminierung reproduziert. So schnell geht's. Und das zieht sich Studienergebnissen zufolge in Schulen durch alle Bildungsebenen. Zum Beispiel auch, wenn es um Bildungschancen geht. Einer Studie des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors zufolge erhalten SchülerInnen mit Migrationshintergrund deutlich seltener eine Gymnasialempfehlung. In euren Nachrichten ist mir auch aufgefallen, dass die erfahrenen Diskriminierungen häufig von Autoritätsfiguren, also Lehrer und LehrerInnen, kamen. Interessant war dabei aber auch, wen die Diskriminierungen am meisten betreffen. Circa 3/4 der Menschen, die mir Diskriminierungsvorfälle aus ihrer Schulzeit geschildert haben, waren nicht männlich. Und auch in Vorbereitung auf diese Folge, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, habe ich nach männlichen Perspektiven gesucht, die mir ihre Diskriminierungserfahrungen aus der Schule schildern können. Aber von 25 Jungen meiner Schule, die ich gefragt habe, antwortete mir nur einer, bereits Diskriminierung in der Schule erfahren zu haben.
Also ja, ich war früher übergewichtig, was halt nicht alle so aufgegriffen haben, wie man es, glaube ich, aufgreifen sollte, weil es hat halt dann auch wirklich dafür gesorgt, dass man beim Umziehen dann Sprüche gehört hat wie "Ih, Walder, der ist dick" oder so, dass einem dann halt wirklich, wenn man das erste Mal gehört hat, dass es laut jemand mit einem I laut schreit oder ruft, sich dann halt auch sehr ausgegrenzt fühlt und man dann plötzlich das Gefühl hat, man ist irgendwie anders als die anderen und einem fällt das auch gar nicht so auf, wenn man als Kind sorglos gelebt hat und dann plötzlich mit sowas konfrontiert wird. Das war ja schon ein Schockmoment und das hatte dann natürlich auch Folgen im Sportunterricht, so das Klassische, dass man als letztes gewählt worden ist, dass manche Leute nicht mit einem sprechen wollten, weil man halt einfach dick war und dann irgendwie, bah, das ist eklig oder so gehört hat. Also ich glaube, das hat mich dann wirklich mit den paar Leuten, mit denen ich mich dann aus meiner Klasse auch gut verstanden habe, mit denen tatsächlich näher gebracht, aber wirklich vom restlichen Klassenrest komplett distanziert.
Eine Folge zu Fat- und Bodyshaming mit Melodie Michelberger findet ihr in der ersten Staffel. Studien erklären, warum es kein Wunder ist, dass Balder einer der einzigen Jungen war, die Diskriminierung erlebt haben. Selbstverständlich besitzen die privilegiertesten Menschen unserer Gesellschaft auch das Privileg, am geringsten von gesellschaftlicher Diskriminierung betroffen zu sein. Denn ein schlanker, trainierter, weißer, christlicher, heterosexueller Mann entspricht natürlich am ehesten den Idealen unserer Gesellschaft. Was gibt es dann noch zu diskriminieren? Inwiefern unser derzeitiges Gesellschaftssystem Frauen und Männer auch über die Schulzeit hinaus ungleich behandelt, habe ich mit Emilia Roack gesprochen. Emilia ist eine französische Politologin, Aktivistin und Leiterin des Centers for Intersectional Justice. In Deutschland ist sie mittlerweile aber eine der führenden Stimmen im Kampf und im Aktivismus gegen das Patriarchat.
Ja, das Patriarchat ist ein System basiert auf einer Hierarchie, die Männer an der Spitze stellt und gestellt hat seit mehreren Jahrhunderten. Genau, und diese Hierarchie rechtfertigt die Ausbeutung, die Kontrolle, die Vereinnahmung der Körper der Frauen durch die Männer und durch die Gesellschaft. Das heißt, den gesellschaftlichen System eben basiert auf dieser Hierarchie. Und diese Hierarchie platziert auch Heterosexualität über Homosexualität und auch Cisgeschlechtlichkeit über Transgeschlechtlichkeit.
Emilia habe ich gefragt, wie sie es sich erklärt, dass Frauen auch in der Schule unterdrückt werden, wenngleich die Schule ja eigentlich genau der Ort sein sollte, wo solche Diskriminierungen präventiv bekämpft und vermieden werden.
Frauen werden überall auf der Welt unterdrückt und es gibt eine falsche Annahme, dass es nur in bestimmten Regionen passiert, wie auf dem afrikanischen Kontinent oder im Mittelosten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, dass das Patriarchat ist ein globales System. Es gibt kein Land, das frei von Unterdrückung, von patriarchalen Unterdrückung ist und das betrifft auch nicht nur Frauen, sondern auch nicht-binäre Menschen, Transmenschen, Menschen aus der LGBTQI-Community. Und ich finde, wir müssten das auch erweitern, weil alles, was Frauen betrifft, ist auch ein Zeichen eben für, wie Homophobie, Transfeindlichkeit, Homofeindlichkeit etc. auch verbreitet sind.
Nelly und ich sind unter anderem in der Schule so nah aneinander gewachsen, nachdem sie mich als einzige Person in einem Moment verteidigt hatte, wo ich wegen meiner Sexualität diskriminiert wurde. Im letzten Jahr hatte sich ein Junge meines Jahrgangs vor einer großen Gruppe über mich witzig gemacht, indem er seine Akne damit erklärte, dass er sich bei mir die Affenpocken geholt hätte. Affenpocken war zu diesem Zeitpunkt eine Krankheit, die sich stark verbreitete auf der Welt und im Verdacht stand, vor allem unter homosexuellen Menschen bzw. den sexuellen Praktiken homosexueller Menschen verbreitet zu werden. Gelacht über diesen, naja, homophoben Scherz haben in der Gruppe alle. Verteidigt hat mich niemand. Außer Nelly. Nelly und ich sind seit dem Vorfall des Öfteren zu Angriffsflächen in unserer Schule geworden, weil wir nie davor zurückgeschreckt haben, uns für andere einzusetzen. Unserem Einsatz wird dann häufig vorgeworfen, dass wir damit versuchen würden, etwas zu normalisieren, was aber nicht normal sei.
Also es wird als Naturzustand betrachtet und es ist eben die Basis von dieser Unterdrückung, weil sie wird als naturgegeben betrachtet. Und das heißt, es ist eine Weltordnung, eine Hierarchie, die wir nicht entkommen können, weil sie in unseren Genen verwurzelt sei. Das ist sie aber gar nicht. Also es gibt mittlerweile so viele Studien, die eben belegen, dass das binäre Geschlecht, also die binäre Geschlechtordnung und die Zuschreibungen, die damit einhergehen, die Hierarchie, die damit einhergeht, eben Konstrukte sind. Sie wurden erfunden. Ich glaube persönlich, dass diese Hierarchie erfunden wurde, weil die Männer Angst hatten eben von der Macht der Frauen und dass sie sich ohnmächtig gefühlt haben, weil die Reproduktion ging aus den Frauen und die Frauen könnten sowohl Männer als auch Frauen reproduzieren. Und ich glaube, so diese Übermacht, die sie damals auch interpretiert haben als Bedrohung, haben sie umgewandelt in eine Kontrolle. Aber es beruht längst nicht nur auf die physische Überlegenheit der Männer, die auch nicht naturgegeben ist. Es gibt auch viele Studien, die eigentlich belegen, dass Frauen kleiner sind und weniger Muskeln haben, weil sie über Jahrhunderten auch weniger ernährt wurden. Es gibt auch mehrere Gründe. Es hat auch mit der Reproduktion zu tun. Das heißt, ab dem Moment, wo die Nationalstaaten oder generell, wo die Menschen sich sedentarisiert haben und nicht mehr Nomaden waren, dann gab es auch die Frage des Besitzes, ne? Also das heißt, wer besitzt Tiere, wer besitzt das Land? Die patriarchale Unterdrückung ist sehr eng mit dem Kapitalismus verwoben. Das heißt, Frauen könnten auch das Kapital oder das Vermögen der Männer vergrößern und wurden tatsächlich auch wie Objekte behandelt oder wie Vermögensteile auch behandelt.
Wir hatten ja jahrelang Jungs und Mädchen Zusammensport. Und dort wurde mir von Jungs erzählt, dass sie sich im Unterricht quasi, weil Mädchen tragen ja sehr oft dann enge Radlerhosen, dass sie quasi auf die zu erkennen Geschlechtsteile der Mädchen geachtet haben und dann in der Umkleide darüber gesprochen haben, welches Mädchen welche Form hat. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Wir sind da Mädchen im Sportunterricht. Unsere Geschlechtsteile, unsere intimsten Körperbereiche werden von Jungs danach bewertet. Ein persönliches Erlebnis, das ich auch in meiner letzten Schulwoche hatte, also auch in der Mottowoche, da waren wir immer nach der Schule noch ein bisschen feiern im Park. Und da hatte ich Mädchen kennengelernt. Ich hatte mich letztendlich dann mit der gut verstanden, mich auch mit ihr geküsst. Dieser Kuss wurde von einem Klassenkamerad von mir heimlich mitgefilmt und es wurde mir eben von Freundin gesagt, ich habe ihn konfrontiert, habe halt gesagt, so, das wird sofort gelöscht und er hat es abgestritten, hat sich geweigert, es zu löschen. Also es war klar, dass er es gefilmt hat, das hatten mehrere gesehen und der hat sich dann geweigert, es zu löschen. Es kann sein, dass er es jetzt mittlerweile gelöscht hat, aber allein diese Übergrifflichkeit in so einem intimen Moment, den ich mit einem Mädchen habe, dass ich ohne mein Wissen gefilmt werde und sich dann noch geweigert wird, das zu löschen, also es ist wirklich, weil ich habe mich so, so unwohl gefühlt.
Männer profitieren heute vom Patriarchat nur aus einer materiellen Perspektive. Sie sind reicher, sie haben mehr Macht, können auch mehr Entscheidungen treffen, aber sie zahlen die Kosten von dieser Macht selig, und zwar auch sehr früh. Ab dem kleinsten Alter, wo Jungs eben sich als Jungs behaupten müssen, um diese Privilegien später auch zu ernten, ist ein Moment, wo sie einen Teil von sich komplett negieren müssen. Dieser emotionale Aspekt wird in unserer Definition von Privilegien, von Macht, von Glück, von Wohlbefinden komplett ausgeblendet. Und ich glaube, so ohne das Patriarchat hätten Männer viel mehr Platz, um sich als Menschen zu entfalten, ohne an einem festen Bild und eine feste Darstellung von, was ist denn Mann in unserer Gesellschaft. Und und in der Hinsicht, glaube ich, wären sie nicht nur glücklicher, sondern auch freier in ihren Umgang mit den anderen. Und sie wären nicht mehr so von der Angst, beherrscht zu werden von anderen oder als unterlegen eben zu gelten. Der Gewinn wäre groß, aber in einer Gesellschaft, die sich nur auf materielle Gewinne und auf Macht im kapitalistischen Sinne fokussiert, ist es schwierig, das nachzuvollziehen.
Ich will einfach mal ganz gerne die Leute ansprechen, die gemerkt haben, oh, die und die Sache kommt mir bekannt vor, die und die Sache habe ich vielleicht schon mal selbst einer anderen Person so angetan. Merkt ihr nicht eigentlich, wie widerlich ihr seid? Schämt ihr euch überhaupt nicht, andere Menschen so zu behandeln, wenn euer Humor daraus besteht, sich über Minderheiten lustig zu machen, Leute zu belästigen, irgendwie über die intimsten Körperteile von anderen Menschen laut sich auszutauschen, dann seid ihr aus meinen Augen einfach wirklich, wirklich eklige Menschen und es ist kein Humor und es ist nichts, wo Frauen übertreiben oder wo Feminismus sich in eine schlechte Richtung entwickelt hat. Ihr könnt einfach nur nicht damit klarkommen, wenn Frauen sich mal gegen euch stellen, gegen euer ekelhaftes Verhalten. Deswegen ändert euch einfach.
Jetzt, wo ich die Schule verlassen habe, fällt es mir immer noch schwer zu beurteilen, was ich aus ihr mitnehme. Einerseits verbinde ich mit der Schule sehr viele Chancen, die ich im Leben erhalten habe, auf Bildung, auf gesellschaftliche Teilhabe und auf Wohlergehen in meiner Zukunft. Andererseits verbinde ich mit der Schule aber auch viele Momente, in denen ich das Gefühl hatte, dass all diese Sachen, also Chancen, gesellschaftliche Teilhabe und Wohlergehen, eben noch nicht gleich verteilt sind und ich beispielsweise wegen meiner Sexualität in vielen Punkten benachteiligt werde. Zum Beispiel, wenn es darum geht, anerkannt oder gewürdigt zu werden. Beispiel. Genau derselbe Junge, der diese homophobe Affenpockenkeule da mal rausgeholt hat, hat mir auch mal erklärt, dass er denkt, dass ich nur so gut in der Schule sei, weil es für Lehrer gerade trendy ist, Minderheiten zu fördern und sie mir deshalb die ganzen Noten schenken würden. Nur wegen meiner Sexualität wird mir also von einem heterosexuellen Jungen, der zigmal Begünstigter in unserer Gesellschaft ist, all die Leistungen aberkannt, entwürdigt und, naja, für bedeutungslos erklärt. Nur wegen meiner sexuellen Orientierung. Und gleichzeitig will man mir in dem ganzen homophoben Gelaber dann auch noch erklären, dass ich die Person sei, die von der Gesellschaft begünstigt wird. Ich habe mich bei all diesen Beispielen und, naja, auch etlichen weiteren nicht an eine Lehrkraft gewendet, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich, weil ich in diesem Sinne auch eine relativ belastbare Person bin. Ich habe mich aber auch schon oft gefragt, wie eine nicht so belastbare Person mit solchen Aussagen umgegangen wäre. Was für Auswirkungen diese vermutlich auf sie gehabt hätten und was passiert wäre, wenn diese Person sich an eine Lehrkraft gewendet hätte. Denn, wie aus diesem Rückblick auf 12 Jahre Schule deutlich wird, erfüllen Lehrer als Autoritätsfiguren auch nicht immer das, was wir uns von ihnen erhoffen. Und manchmal erhalten wir bei ihnen sogar das komplette Gegenteil von dem, was wir uns gerne erhofft haben. Als die SchülerInnen einer meiner Kurse beispielsweise einmal am Handy im Unterricht waren, tolerierte der Lehrer dies unter dem Vorbehalt, dass wir das nicht weitererzählen würden, dass er das toleriert. Als Gegenoffensive sprach er mich im Kurs dann direkt an und sagte, dass er mich sonst vor der Schule outen würde. Wenn ich daran zurückdenke, möchte ich, um ehrlich zu sein, nicht mehr zurück in die Schule. Und ich bin froh, dass ich das auch nicht mehr muss. Aber es ist irgendwie so kurios, dass Schulen eigentlich die schönsten Orte unserer Gesellschaft sein sollten und dennoch gerade auf so vielen Ebenen eigentlich das genaue Gegenteil sind. Sie sind das Gegenteil, wenn es um die derzeitige Ausstattung geht, um das Bildungsangebot, um ihre Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit und auch, wenn es darum geht, wie wir in unserer Gesellschaft miteinander umgehen sollten. Ich dachte immer, das lernt man in der Schule, wie man miteinander umgeht, das dachte ich bis zum Schluss. Und jetzt ist Schluss mit Schule und ich bin froh darüber, viele der Menschen, die mit mir dieses Jahr abgeschlossen haben, nie wiedersehen zu müssen. Und der Fakt, dass es so vielen Menschen von euch ja offensichtlich genauso geht, wenn ihr auf eure eigene Schulzeit zurückblickt, zeigt doch, dass in den 12 oder 13 oder noch mehr Jahren, die wir in der Schule verbringen, gerade etwas gewaltig schiefläuft. Und wir stellen fest, dass diese Missstände in der Schule auf genau jenen Missständen in unserer Gesellschaft basieren, auf Ungleichheiten, Diskriminierungen oder Ausgrenzung, die wir bereits in der ersten Podcast-Staffel so oft behandelt haben. Jetzt, wo ich mit der Schule abgeschlossen habe, betrachte ich Schule also eigentlich rückblickend als Trittbrett, als Tor zu allen Ungerechtigkeiten, die derzeit in politischen Krisen und Konflikten bis hin zu Klassen- oder Gerechtigkeitskämpfen münden. Das bedeutet jetzt rückblickend für mich, ein Teil der Lösung all dieser Krisen, und das habe ich in der ersten Podcast-Staffel bisher nicht so klar für mich erörtern können, beginnt also in der Schule. Und wenn dort ungleiche und menschenfeindliche Behandlung unterbrochen wird, würde uns das Welten voranbringen, diese ganzen gesellschaftlichen Krisen zu verstehen und zu lösen, die uns gerade außerhalb der Schule plagen, aber auch bereits innerhalb der Schule durch Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future zum Thema geworden sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gerechtigkeit, das, was ich in der ersten Staffel dieses Podcasts, also wirklich an allen möglichen Stellschrauben, irgendwie versucht habe zu verstehen und fassbar zu machen, nur realisierbar ist, wenn die Bildungsinstitutionen diese Gerechtigkeit und Gleichheit auch vorleben. Denn, mal ganz ehrlich, wie soll's Gerechtigkeit und Gleichheit in einer Gesellschaft geben, trotz etlicher toller Podcasts darüber und TV-Shows und sozialer Bewegungen, wenn diese Gesellschaft nicht gleichberechtigt und gerecht gebildet wurde? In 12 Jahren Schule hätte ich mir also für mich und etliche andere Menschen auch mehr Gleichstellung erhofft und mehr Gerechtigkeit. In der ersten Podcast-Staffel habe ich sie dann mit vielen Gästen gesucht. In dieser zweiten Podcast-Staffel möchte ich nun mit weiteren Gästen nach mir selbst suchen, weil die Schule auch diese Funktion für mich und sicherlich auch viele von euch nicht erfüllen konnte und eher dazu geführt hat, mit mir selbst und meiner Identität mehr im Konflikt zu stehen als im Einklang. Ihr seid also recht herzlich eingeladen, in diesem Podcast mit mir auf eine Suche nach dem zu gehen, was ich in der Schule leider nicht gefunden habe. Ich freue mich auf diese Suche. Und wenn ihr das auch tut, abonniert diesen Podcast, falls ihr es noch nicht habt, und hört ganz bald wieder rein. Es wird mega. Bis dann. Social Germany ist eine Produktion von mir, Gianni Mattea. Ich hätte sie jedoch nicht ohne die Hilfe, die Ratschläge und die Impulse von ganz vielen anderen Menschen createn können. Dankaussagen gehen deshalb an Moritz Metz, Charlotte Köhler, Paul Gebler, Zara Alexa Schweimler, Christine Nofke, Marlene Lehne, Ute Engelmann, Daniel Schorb, Jana Legler, Samira Weberi, Magnus Rembold. Und für diese Folge gehen ganz viele Umarmungen an Nelly Biel, Masira Kohli, Beider Barlage Palmer, Lina Wilke, Sarah Lindner, Emilia Orak, Jasmin Floria Kreß.